herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Und jetzt sind wir endlich durch die Episoden rund um das Red Hat Summit durch. Ich hoffe, das war nicht allzu viel für euch, aber Christian und ich waren nicht aufzuhalten. Das heißt, ihr könnt auch gerne nochmal in den Focus on Linux Feed reingucken. Wir waren da durchaus erpicht darauf, ganz viele Menschen vors Mikrofon zu kriegen. Das ist uns gelungen. Aber jetzt sind wir direkt schon in der nächsten Woche auf der nächsten Konferenz. Und zwar auf der Cloud Native Conference in Eppstein. Und mir gegenüber sitzt Moritz.
Hallo, schönen guten Tag. Danke, dass du mich heute Morgen eingesammelt hast. Dann darf ich auch hier sein. Und ist ein bisschen warm heute geworden, muss ich sagen. Ich glaube, es sind knapp 25 Grad. Und hätte ich nicht gedacht, dass es so warm wird. Und das ist auch das erste Mal hier auf dieser Cloud Native Conference. Da auch dein erstes Mal, ne?
Ja, vorher noch nicht viel von gehört, beziehungsweise ab und zu mal vielleicht gesehen, aber nie den Entschluss gehabt, hier zu sein. Und wir wurden dankenswerterweise eingeladen. Das Ganze wird von der Vogel Akademie organisiert. Ist für mich also sehr viele Unternehmen da, die sich offensichtlich gerade auf den Weg machen in Richtung Cloud Native. Einiges an Kunden auch da, aber ich würde eher sagen, eine der kleineren, intimeren Konferenzen, die man da in dem Bereich so findet. Ja, auch hier haben wir uns natürlich das nicht nehmen lassen, Interviewgäste mit dazu zu nehmen. Und direkt neben mir sitzt der Daniel Paul.
Ja, schön, dass ich wieder bei euch sein kann.
Daniel, wer sich seit dem letzten Red Hat Summit Connect in Darmstadt nicht mehr daran erinnern kann, wer du bist und was du machst, erzähl doch mal.
Ja, Daniel Paul, Cloud-Architekt bei Portworks. Das heißt, ich kümmere mich im deutschsprachigen Raum um das Thema Data Platforms for Kubernetes. Das Kernoffering von Portworks.
Wir haben uns ja das letzte Mal darüber unterhalten, was bei euch so Neues ist. Da waren die Data Services ein großes Thema, also Datenbank as a Service, Control Planes dafür. Was hat sich denn für euch so im Markt in den, ist das jetzt schon 6 Monate her?
Ja, könnte schon fast. Und also mir kommt es vor wie eine Ewigkeit, aber es hat sich halt tatsächlich einiges im Markt getan. Also wir sehen.
Auf jeden Fall ist das Wetter besser geworden.
Das Wetter ist deutlich besser. Die Örtlichkeit ist ein bisschen kleiner als jetzt damals in Darmstadt, aber ich meine, für euch ist es ja auch ein Sprung von Denver bis nach Eppstein. So.
Das war
großer Kontrast.
Ja, ich hätte mit Fahrrad fahren können. Ja.
Hätte ein bisschen länger gedauert, aber wäre bestimmt irgendwie geklappt.
Ja, erzähl doch mal, was hat sich seitdem bei euch so getan? Was sind heute so eure Fokusthemen?
Ja, es ist immer noch das Thema Containerisierung und Kubernetes, was natürlich ganz weit im Vordergrund steht. Da sehen wir halt auch im deutschen Markt noch einiges an, ich sag mal, fast Aufholbedarf im Vergleich zu anderen. Aber wir sehen halt auch gerade sehr viele Kunden nachfragen, was das Thema Virtualisierung angeht. Da hat sich ja auch in den letzten 6 Monaten einiges getan und einige Kunden, die leicht verstimmt sind mit dem, was sie bisher tun und über Strategien nachdenken. Und ja, da hat ja das Kubernetes-Feld doch auch interessante Offerings für.
Ja. Was ist da für euch die größte Herausforderung bei?
Naja, es ist, also wenn man mit den Kunden drüber spricht, es herrscht ja gerade eine große Unsicherheit im Markt, wie sollen die Kunden selbst weitermachen. Jeder arbeitet irgendwie an dem Plan B, überlegt, was er jetzt machen kann, als Reaktion eben auf die Dinge, die so in den letzten Monaten und Wochen passiert sind. Und die großen Herausforderungen sind halt, den Kunden eben auch zu zeigen, dass es halt nicht einfach nur einen Plattformwechsel bringt, sondern dass man unter Umständen eben auch mal ein bisschen visionärer an die Architekturen reingehen muss. Und wo dann halt eben genau das Thema Kubernetes ins Spiel kommt. Also sprich, ganz konkret VMs auf Kubernetes zu betreiben.
Das heißt, im Endeffekt reden wir über KubeWirt und alles, was sich da so getan hat und müssen jetzt gucken, wie das vielleicht als neue Plattform irgendwie mit reingehen kann. Also ich sehe das auch, dass da einige jetzt überlegen, also jetzt nicht vielleicht den Primär-Hypervisor direkt zu ersetzen. Ich glaube, die wenigsten können einfach mit dem Fingerschnippen sagen, so, wir wechseln jetzt die komplette IT-Strategie. Aber was natürlich funktioniert, ist, sich seine Workloads ein bisschen genauer anzugucken. Und da ist es jetzt, ehrlich gesagt, egal, ob wir von Rancher oder OpenShift oder irgendwelchen anderen Kubernetes, im Zweifel Vanilla-Sachen reden. Ich habe das Gefühl, vor drei, vier Jahren, beziehungsweise auch bis vor einem halben Jahr noch, war immer so die Hauptrichtung, naja, wir haben da einen Virtualisierer, lass uns den noch nehmen, das bietet uns die meiste Flexibilität. Und gleichzeitig auch immer so die Befürchtung, naja, wir können wahrscheinlich die Hypervisor, die wir da stehen haben, also die Bare-Metal-Nodes, noch gar nicht mit den Cloud-Native-Workloads voll auslasten, weswegen das vielleicht gar nicht so Sinn macht. Aber ich habe das Gefühl, viele sind jetzt an einem Punkt, wo sie dann schon mehr als eine Handvoll Workloads haben und wo sich dann eben auch so ein Bare-Metal-Node dann lohnt und wo man dann eben überlegen kann, was macht man jetzt Bare-Metal, was macht man virtualisiert und wenn virtualisiert, wie denn eigentlich?
Ja, das ist auf jeden Fall ein klar erkennbarer Trend. Also wir sehen es auch bei unseren Kunden, dass halt die Anzahl der Bare-Metal-Nodes wächst und die ist auch schon im letzten Jahr gewachsen, also noch bevor dieses ganze Thema mit der Virtualisierung aufkam. Einfach genau, weil die Workloads groß genug sind, weil, Achtung, jetzt kommt das Buzzword, AI natürlich auch in die Workloads eingezogen sind. Mhm. Sprich, das ganze Thema Machine Learning, wo ich halt Beschleuniger habe, die ich natürlich direkt im Bare Metal Node direkt zugreifen kann. Also das waren alles so Treiber, die in Richtung Bare Metal gingen. Und jetzt ist natürlich für solche Kunden so ein Sweet Spot entstanden, dass man halt sagen kann, naja, solche Bare Metal Nodes auf Kubernetes oder also bei Metal Kubernetes Nodes eignen sich halt theoretisch ja auch, um VMs dann drauf zu betreiben, also die als Hypervisor letztendlich zu nutzen.
Jetzt hast du ja einen Hintergrund, du hast ja auch mal eine Weile lang Dinge bei VMware gemacht und kennst daher, denke ich mal, den Virtualisierungsmarkt auch ganz gut. Wie vergleichbar ist da für dich so ein Kubevirt zu dem, was so traditionelle Primär-Hypervisoren so bieten?
Ja, man muss das ja erstmal ein bisschen aufdröseln. Also Kubevirt ist ja das Open-Source-Produkt, was letztendlich diese Virtualisierungsgeschichte erstmal in Kubernetes reinbringt, ne? Wo man halt letztendlich die API von Kubernetes nutzt, um halt virtuell Maschinenobjekte zu erstellen. Wenn man ein bisschen unter die Haube schaut, dann sieht man, dass halt Kubevirt genau eben diese Integration in Kubernetes ist und dass im Hintergrund am Ende ja nur KVM, also was heißt nur, da steht halt KVM oder das KVM-Projekt, was ja letztendlich eine Open-Source-Technologie ist, die schon seit vielen Jahren am Markt ist und seit vielen Jahren auch getestet und wird und läuft, die sich letztendlich dann um diese Virtualisierung kümmert, also die technisch den Linux-Kernel zu einem Typ 1 Hypervisor umwandelt. Das ist ja früher schon in Produkte reingelaufen, da war ja die Red Hat mit der Virtualization unterwegs. Mhm. Und jetzt sehen wir da halt eben diesen Shift eben durch das Kubevirt-Projekt auf Kubernetes. Man sollte aus meiner Sicht dann nie den Fehler machen, so eine 1:1 Feature-Vergleichsbetrachtung zu machen, weil die wird Kubevirt verlieren. Ja? Also ich meine, klar, eine VMware ist deutlich länger an dem Markt, die haben diesen Markt definiert. Und wenn es um reine Features geht, dann sind die immer noch ganz vorne. Für mich ist es halt wichtig, solche Betrachtungen eben aus Sicht des Mehrwertes zu machen. Und der Mehrwert liegt halt ganz klar darin, dass wenn ich heute schon containerisierte Workloads habe, dass die ja zum Teil oder dass diese Applikationen, die zum Teil containerisiert sind, ja immer noch auf Dienste zugreifen, die aus VMs heute kommen. So die ganz klassischen Datenbanken. Viele haben Angst, Datenbanken direkt auf Kubernetes zu betreiben. Das heißt, sie haben ihre Applikation schon containerisiert. Die Datenbank ist aber immer noch in der VM und läuft halt irgendwo auf der vSphere-Umgebung. Und für solche Umgebungen ist es ja tatsächlich ein naheliegender Gedanke zu sagen, naja, wenn Kubernetes jetzt in der Lage ist, VMs zu hosten, zu managen, zu skalieren, zu lifecyclen, dann sind doch diese VMs, die diese Datenbanken betreiben, die ja Teil einer schon containerisierten Applikation sind, sind die doch eigentlich der Sweet Spot, die mit auf diese Kubernetes-Abteilung, also Umgebung zu ziehen, um einfach einen ganzheitlichen Blick auf die komplette Applikation zu bekommen im ersten Schritt. Und das ist halt keine Feature-Betrachtung, also wo man jetzt sagt, naja, Feature XY kann ich jetzt auf vSphere machen und das geht jetzt auf Kubernetes nicht mehr, sondern es ist halt einfach ganz klar der Use Case. Und wenn das Ziel für mich als Unternehmung ist, die Anzahl der Workloads erstmal auf meiner Virtualisierungsplattform ein bisschen zu reduzieren, um vielleicht Lizenzkosten zu sparen, dann ist das auf jeden Fall ein Sweet Spot, den ich mir betrachten sollte. Was sich aus meiner Sicht nicht lohnt, und du hattest es ja schon erwähnt, ist halt so ein 1:1 Replacement zu machen. Also zu sagen, okay, ich bin heute ein Kunde, der ist komplett auf Virtualisierung, ich mache noch nichts mit Containern und ab morgen mache ich jetzt Kubevirt. Also in welcher Produktausprägung auch immer. Das ist aus meiner Sicht jetzt wenig zielführend.
Aber auch da vielleicht interessant, jetzt mal eine Nachfrage zu stellen. Du hattest das gerade als Beispiel mit den Datenbanken gebracht. Inwiefern, wenn ich sage, okay, diese Datenbanken, ich bin meinem Kunden, der möchte diese Datenbanken vielleicht nicht unbedingt in Kubernetes betreiben und betreibt die jetzt in einer VM und möchte dann die VM über Kubevirt in Kubernetes umziehen, dann sage ich mal so, in die Box, in die es eigentlich nicht reintun wollte, ist es dann drin, es ist nur eine weitere Box drumherum. Warum nicht direkt die komplette Migration machen und sagen, ich verzichte auf Qpod und gehe halt direkt alles und ziehe halt alles direkt in Kubernetes rein?
Das sind ja quasi zwei Fragen in einer. Also die eine ist, warum will ich eigentlich nicht die Datenbanken auf Kubernetes betreiben? Das kann einen technischen Grund haben. Es kann also einfach sein, dass ich mich noch nicht so reif in der Kubernetes-Welt fühle, dass ich das tun möchte. Gut, diese Reife sollte ich dann erreicht haben, wenn ich VMs da betreiben möchte. Also ich sollte verstehen, wie funktioniert dieses System, wie lifecycle ich es und dass ich halt nicht darin ende, dass ich Angst habe, ein Update davon zu machen und mir dann so ein Technical Debt wieder aufbaue. Also das ist das Thema technische Reife. Was wir da in diesem Kontext auch sehen, ist natürlich, und deswegen bin ich hier, ist das Thema Storage. Vielleicht ist bis zu dem Zeitpunkt Storage in Kubernetes noch kein Thema gewesen. Ich hatte vielleicht noch nicht die Qualität von Storage, also von Persistent Storage im Kubernetes-Umfeld, dass ich mich getraut hätte, jetzt Datenbanken da drin zu betreiben. Wenn ich jetzt das Thema VMs angehe, brauche ich auf jeden Fall einen stabilen Storage Layer. Das heißt, dieses Thema muss ich dann einfach angehen. Und wenn ich mich jetzt entscheide, diese VM mit der Datenbank da drauf zu ziehen, ist natürlich eine valide Alternative zu sagen, naja, dann nehme ich die Datenbank gleich komplett aus der VM raus und betreibe sie nativ auf Kubernetes. Aber das ist halt ein zusätzlicher Schritt. Der bringt eine zusätzliche Komplexität rein, weil ich meine, eine Datenbank auf Kubernetes zu betreiben, die dann die Netzwerkdienste von Kubernetes nutzt, Cluster-IPs und solche Geschichten, da sind ja unter Umständen noch Anpassungen notwendig, die ich auch in meiner Applikation machen kann. Während ich so eine VM ja zum Beispiel mit Mitteln, die eine Red Hat ja zum Beispiel anbietet, einfach Lift and Shift von einer vorhandenen Virtualisierungsplattform auf Kubernetes umziehen kann, die behält ihre IP-Adresse, die behält ihre MAC-Adresse, die wird genauso zugegriffen, wie sie das halt auch bisher wurde. Und damit ist natürlich diese initiale Migration erstmal relativ einfach. Natürlich sollte ich mir dann auch in mein Lastenheft schreiben, dass ich dann eigentlich auch mal diese VM kritisch betrachten sollte und überlegen sollte, ob ich die Datenbank da rausziehe. Aber aus meiner Sicht ist es da sinnvoll, in zwei Schritten zu denken. Zum einen, ich hole die VM erstmal auf die Plattform, kann sie dann mit den Mitteln der Plattform monitoren und lifecyclen. Und ich sag mal, Infrastructure as Code für VMs, das ist ja eine Geschichte, die ist auch schon im VMware-Kontext sehr oft angesprochen worden und wurde lange versprochen und viele Kunden haben sich das auch auf die Agenda gesetzt, das umzusetzen. Ich war jetzt in vielen Kundenumgebungen unterwegs und die wenigsten hatten das dann tatsächlich auch. Also wir sehen halt auch auf dieser klassischen Virtualisierungsplattform wenig Agilität, wenig Dynamik, wenig Neues. Und mit Kubernetes werde ich da ja quasi schon so ein bisschen auch reingezwungen. Also ich sollte nicht versuchen, eine VM so zu betreiben, wie ich es bisher gemacht habe, genauso auf Kubernetes. Das wird schiefgehen. Das heißt, ich muss da eben auch meine Prozesse umdenken. Ich muss eben gucken, wie mache ich Deployments und die ganzen Geschichten. Das heißt, das kann ich da erstmal relativ gut lernen, ohne dass ich jetzt den Kern meiner VM erstmal anfassen muss und anpassen muss. Und im zweiten Schritt, natürlich, hole ich die Datenbank da raus und lasse die nativ auf Kubernetes laufen.
Also nochmal zusammenfassen, man sollte auf jeden Fall nicht den Fehler machen, davon auszugehen, ich habe jetzt eine vSphere und ich möchte, wie gesagt, migrieren, auch zum Teil nur die Workload, dass man davon ausgeht, dass es halt eben nicht disruptiv irgendwas verändern würde oder sowas, sondern wie du schon gesagt hast, man hat da so ein kleines Heftchen, in dem schreibt man sich seine Altlasten rein, hoffentlich liest man das dann auch mal wieder, weil unter Umständen kann man sich dann auch mal die Frage stellen, warum muss ich dann überhaupt noch diese VM benutzen? Aber ist auf jeden Fall für den ersten Schritt sinnvoll und wie gesagt, ein Storage-Layer sollte da auf jeden Fall noch mit dabei sein.
Ich denke, das ist egal, von welcher Technologie wir da sprechen. Also auch Cloud hat ja viel an Möglichkeiten mit sich gebracht. Und ich würde jetzt mal salopp sagen, die heute am meisten Schmerzen damit haben, haben als Strategie Lift and Shift genommen, haben einfach alles eingepackt, woanders wieder ausgepackt und sich dann zu wundern, dass vielleicht doch die Kosten jetzt irgendwie teurer sind und ich trotzdem noch dasselbe Personal habe, was dieselben Dinge tut, nur dass es nicht mehr bei mir im Keller dreht. Also das ist halt irgendwo schwierig und ich denke, die sinnvolle Geschichte ist jetzt halt nicht zu gucken, was ist jetzt der nächste Primär-Hypervisor, auf den ich irgendwie die Dinge hin und her schiebe, aus Kostengründen, sondern man kann sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle fragen, wo habe ich vielleicht ein Stückchen weit Innovation die letzten Jahre nicht so mitgenommen, wie ich es hätte machen können? Wo kann ich vielleicht auch transformieren in neue Richtungen und neue Paradigmen wählen? Was natürlich aber auch immer was damit zu tun hat, ob ich mir das leisten kann. Ne? Also auch wenn das dann unterm Strich bei manchen Lizenzkosten günstiger wird, ist da natürlich ein nicht zu verachtender Entwicklungs- und Personalaufwand hinter, sowas auf neue Paradigmen halt zu bringen. Ich denk mal, das ist schon, also weiß ich nicht, wenn man sich so die Giganten anguckt wie Netflix und Amazon, so richtig viel Plus machen die auch nicht. Was sicherlich zum einen ein ganz gutes Umgehen mit Menschen, die sehr viel Ahnung von Steuern haben, ist. Zum anderen aber auch eine kontinuierliche Investition in Zukunft, um marktfähig zu bleiben. Und ich glaube, das darf man in der IT auch immer mal wieder sich fragen, was kann man tun, um marktfähig zu bleiben, um da hinterherzukommen. Und ich denke auch, die in der letzten Industrie ist es irgendwo angekommen, dass immer wieder neue Anforderungen kommen. Sei es jetzt irgendwie Krankenkassen mit der digitalen Patientenakte, sei es, wenn man sich jetzt so Apotheken anguckt und wir jetzt da vom E-Rezept sprechen, sei es von Tickethandling mit irgendwelchen Verkehrsdiensten und wie sowas eigentlich funktioniert. Und je offener man das ist und je schneller man da irgendwo hinterherkommt, digital was zu machen, desto leichter ist es halt auch umzusetzen, wenn halt Veränderungen kommen. Und dass die kommen, ist, glaube ich, gar nicht mehr die Frage ob, sondern nur wann. Also von daher, glaube ich, ist es immer eine gute Möglichkeit, mal zu hinterfragen, was tue ich eigentlich und wie kann ich da wie kann ich zukunftsfähiger werden. Apropos zukunftsfähiger, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Jetzt habe ich da halt meinen Sahn irgendwo stehen. Ich habe da meine 20 Hardware-Hobel, wo ich sagen könnte, hey, die könnte ich doch eigentlich noch mit verwenden. Ich habe da noch 3 Jahre Support drauf. Wie siehst du das? Ist das eine, also kann ich jetzt sagen, ja gut, Cube wird als Hypervisor von mir aus mit OpenShift oder einem Rancher oder was auch immer, Portworx obendrauf und dann gib ihm? Oder ist auch da architektonisch, damit es gut wird, was zu beachten?
Ja, in die Diskussion kommen wir dann häufiger. Also ich meine, Portworx selbst als Kubernetes-nativer Storage-Layer, der bringt natürlich auch Funktionen für Redundanzen schon mit. Weil er halt grundsätzlich so designt wurde, dass er auch auf der, ich sag mal, auf der unmöglichsten, kleinsten Bare-Metal-Umgebung genau den gleichen Storage und genau die gleiche Qualität mit sich bringt, wie vielleicht in einer hoch abgesicherten, hochperformanten On-Premise-Umgebung mit mehreren Redundanzen und Spiegelungen. Das heißt, wir können im Prinzip überall ja die gleiche Qualität und den gleichen Level an Storage sicherstellen, aber wenn ich sowas natürlich auf eine Plattform setze, die halt schon hochredundant ist, dann habe ich hier da unter Umständen Doppelung drin. Diese Diskussion haben wir relativ häufig. Aber ich meine, da stehen die Kunden halt auch wieder vor einer Designentscheidung. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich habe dieses SAN und der Storage-Hersteller dieses SANs, der hat natürlich auch ein Stück Treiber-Software für Kubernetes, der berühmte CSI-Treiber, und den kann ich erstmal einsetzen, der kostet mich nichts und das kenne ich alles und alles super. Das Problem ist halt nur, da laufe ich halt direkt in die nächste Falle. Also ich gehe vielleicht aus der Virtualisierung raus, mache jetzt Bare-Metal-Knoten, setze diesen Treiber vom Storage-Array ein und bin natürlich in dem Moment, wo ich diesen Treiber vom Storage-Array in Kubernetes verwende, habe ich die beiden Systeme mal direkt miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ich dann im Lifecycle irgendwann mal ein Update des Storage-Systems machen will, dann muss ich halt aufpassen, dass dieser Treiber vielleicht auch geupdatet werden muss. Das heißt, da hängt dann hinten wieder so eine Kette dran, dass das Update des Storage-Systems natürlich erst gemacht werden kann, wenn der Treiber im Kubernetes geupgradet wurde. Die neue Version des Treibers im Kubernetes, die geht aber vielleicht gar nicht mehr mit dieser alten Kubernetes-Distribution, die ich vielleicht noch einsetze, weil ich zu faul war zu upgraden oder keine Ressourcen hatte, freundlicher ausgedrückt. Und dann setze ich da halt wie so eine Kette in Gang und so eine Abhängigkeiten in Gang, die halt dann am Ende wieder die komplette Organisation lähmen. Und da ist halt einfach der Ansatz mit Portworx als Zwischenschicht, die halt Dinge abstrahiert, zu sagen, die Kubernetes-Welt und die Infrastrukturwelt, die sind ganz klar voneinander getrennt. Ja, unter Umständen habe ich dadurch Doppelungen drin, das kann passieren. Aber ich muss mir halt einfach der Vorteile gewiss werden. Es muss natürlich in der Gesamtarchitektur passen. Und auch dieses Storage-System, was da unten drunter ist, was jetzt vielleicht exklusiv nur für die Virtualisierungsumgebung zuständig war. Naja, wenn mein langfristiger Plan ist, diese Umgebung zu ersetzen durch eine Kube-Word-Umgebung und ich in dieser Kube-Word-Umgebung dann schon eine Storage-Plattform habe, die genauso gut mit einzelnen Disks in Hardware-Knoten funktioniert, dann ist es ja schon relativ klar, dass halt diese Storage-Plattform eigentlich, also diese Hardware-Storage-Plattform erstmal in Zukunft nicht mehr gebraucht wird. Wenn ich jetzt aber weiß, dass die halt noch 2 Jahre in der Wartung ist, habe ich jetzt entweder die Wahl, es entweder jetzt direkt ab Anfang richtig zu machen, oder ich muss dann halt in 2 Jahren, wenn das Storage-System rausgeaged ist, anfangen, wieder meine Kubernetes-Umgebung anzupassen und dort eben dann einen Kubernetes-nativen Storage-Layer einzupacken. Also das ist so ein Thema. Also ich finde halt in diesem ganzen Komplex von ich will jetzt virtuelle Workloads in Kubernetes verlagern, da muss ich halt auch ein Stückchen Vision reinpacken. Ich muss eine Idee haben, wo will ich hin, welche Ziele will ich erreichen. und muss mich dann wieder zurückarbeiten, eben von diesen Zielen ausgehend, wie muss die Infrastruktur aussehen und welche Kompromisse muss ich da vielleicht heute eingehen, um aber dann morgen letztendlich ja, mehr Cloud-Native zu werden.
Habe ich dich eigentlich schon mal gefragt, ob das, was eben gesagt hast, läuft überall drauf? Lauft ihr auch auf dem Raspberry?
Leider nicht. Ich bin da, also nicht nur ich, sondern auch meine Cloud-Native-Architekt-Kollegen sind da in harten Verhandlungen mit unserem Engineering, dass wir gerne endlich ein ARM-Bild hätten.
Ja.
Aber leider sind wir da nicht der ausschlaggebende Punkt, denn ich meine, klar, wir sind eine kommerzielle Software, das muss supported werden, ne, da muss die entsprechende Qualität dahinter stehen. Das heißt, wenn sich genug Kunden finden, die Kubernetes auf ARM machen, dann wird es diesen Bild bestimmt geben. Stand heute kommt tatsächlich der Hauptbedarf von den Cloud-Native Architects, die ihre Raspberry-Cluster zu Hause haben. Oder ihr habt ja auch sehr beeindruckende Raspberry-Cluster, aber diese reichen halt als kommerzielle Begründung leider nicht ganz aus.
Was ist denn so ein sinnvolles Minimum und worauf ist dabei zu achten? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, gut, wenn ich jetzt halt da rangehe, sowas zu sizen, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, drehende Platten irgendwo reinzutun. Ist dann die Frage, ist das besser, wenn mehr oder weniger Platten mit drin sind? Gerade bei Software-Defined Storage ist Netzwerk auch nicht ganz unwichtig. Manche sagen, 10 Gig ist Minimum, andere sagen, erst ab 100 Gig macht es richtig Spaß. Was sind da so Requirements, wo du sagen würdest, das ist ein sinnvoller Einstieg?
Ja, es gibt so ein paar Minimum-Requirements, die wir halt auch dokumentieren, jetzt speziell für den Einsatz von Portworx. Wenn ich natürlich eben zum Beispiel über eine Virtualisierungsplattform nachdenke, muss ich am Ende in der Architektur ähnliche Dinge planen, wie ich das heute für meine Virtualisierungsplattform mache. Also das heißt, entsprechend Redundanzen einplanen, ne, dass wenn ich Nodes verliere, dass wenn ich Verfügbarkeitszonen, beziehungsweise früher hieß es ja eher Brandabschnitte oder unter vSphere Cluster verliere, dass ich natürlich entsprechend noch Reserven im System habe. Auf der Netzwerkebene, im Zweifel ist es immer das Netzwerk, das habe ich in meiner letzten Rolle gelernt, ist auch so die Mindestempfehlung, heute mit 10 Gig zu arbeiten. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Daten ich jetzt speziell aus der Portworx-Perspektive gesprochen, ich jetzt eben wirklich habe, wie viele IOs da drüber laufen. Also das Sizing, was ich typischerweise früher für einen SAN gemacht habe, das wird ja nur, dass es jetzt Software-Defined ist, nicht überflüssig. Das heißt, ich muss mir trotzdem Gedanken drüber machen, wie sollte das aussehen. Ja, heute ist es Netzwerk, heute ist es halt ein anderes Transportmedium. Aber am Ende, wie du schon sagtest, 10 Gig ist so eine klare Empfehlung und die eben auch dediziert vielleicht fürs Storage-Netzwerk. Aber ich meine, das Schöne ist ja, Netzwerk ist halt heute relativ günstig zu haben und auch in ausreichender Menge zu haben. Ja, das ist ja der Vorteil gegenüber von anderen Systemen da. Ansonsten technisch, ich meine, Portworx selbst läuft auf, also braucht mindestens 3 Kubernetes-Worker-Nodes. Das ist ja auch ein sinnvoller Einstiegspunkt auf Kubernetes generell.
Ja.
Und ja, wie gesagt, die Sizings muss ich halt auch an dem ausrichten, wie ich bisher eine virtuelle oder virtualisierte Umgebung gesized habe.
Heißt aber, am liebsten schon vor dem Cluster-Setup so ein bisschen Gedanken machen, wie ich damit storage-seitig umgehen möchte und nicht so, ich sag mal, nach 2 Jahren des Lebenszyklus gesagt, ach, jetzt Storage wäre nicht schlecht, das jetzt mal eben kurz nachinstallieren, ist, glaube ich, gar nicht so die beste Idee. Ne?
Wenn ich auf kubevirt setzen will, ist Storage eigentlich mandatory. Also ich meine, im Kubernetes-Cluster kann ich heute immer noch stateless betreiben. Also sprich, es werden keine Daten langfristig im Kubernetes-Cluster gespeichert. Wenn ich VMs da drauf ziehe, ich weiß nicht, wie die User darauf reagieren, wenn ich sage, naja, wenn die VM abstürzt, dann sind die Daten weg. Also alle, kommt nie wieder was. Ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Das heißt, das Thema Storage muss ich bei kubevirt einfach automatisch mitdenken. Und da rein technisch ist es halt wichtig, dass ich einen Storage habe, der halt nativ Read-Write-Many kann auf Kubernetes. Denn das ist die Voraussetzung, wir hatten ja vorhin kurz die Feature-Geschichte, um zum Beispiel eine Live-Migration zu machen. Also ja, kubevirt unterstützt Live-Migrations von VMs. Das heißt, ich kann eine VM von einem physischen Host auf einen anderen physischen Host umziehen und da lustige Side Note, ich war letztens auf einem Event von Red Hat, die halt auch genau dieses Thema eben da besprochen hatten und habe da mit einem der Entwickler von kubevirt gesprochen und habe ihm so meine ersten Schritte mit kubevirt vor ein paar Monaten erzählt und habe gesagt, ja, so für mich als alten VMware-Anwender und eben auch damals Mitarbeiter, also ich habe die Live-Migration von kubevirt gefunden, wie die geht. Das ist eine ganz normale Custom, also eine ganz normale CRD, ne, die heißt einfach nur Migration. Aber ich habe keinen Weg gefunden, wo ich dir sagen kann, auf welchen Host ich umziehen will. Ja, wenn ich vMotion mache, dann klicke ich an, auf welchen Host ich gehen will und dann wird die VM auf diesen Host geschoben. Und er hat gesagt, ja, das war so nie Teil des Designs, weil wozu musst du wissen, auf welchen Host die VM umzieht? Ne? Du kannst mit Labels arbeiten, wie du das auf Kubernetes immer machst. Das heißt, du kannst verhindern, dass bestimmte VMs auf bestimmte Nodes gehen, so wie du das mit deinen Containern machst, aber warum musst du bestimmen, auf welchem Host jetzt diese VM läuft? Das kann doch der Scheduler viel besser als du.
Ich wollte gerade sagen, also du würdest ja dem Scheduler die Entscheidung geben und genau. Der sollte dann eine sinnvolle...
Aber das war für mich halt so ein kurzer Moment. Ja, natürlich, das ergibt Sinn. Es ist Schwachsinn, das ihm vorgeben zu wollen. Aber ich habe halt trotzdem die Möglichkeit gesucht, dass ich es, nur weil ich es kann, wollte ich es machen. Die gute Nachricht ist, sie haben das implementiert. Also das Feature ist in KubeWirt jetzt, ist im Upstream wohl drin. Und wird wohl dann auch bald wahrscheinlich irgendwann dann bei Red Hat OpenShift Virtualization auftauchen.
War das ein Kollege aus Deutschland, mit dem du geredet hast?
Das war ein Kollege aus Deutschland, ja.
Dann gingen Grüße in dem Moment an Fabian Deutsch raus. Mit dem wollte ich mich eigentlich nämlich auch auf dem Summit nochmal treffen. Spannenderweise, ich wohne ja in Bremen und der Fabian auch, und wir haben uns jetzt schon 2-3 Mal getroffen, und ich sag mal, wir haben schon das ein oder andere Mal uninformiert über KubeWirt gesprochen, und dabei sitzt er direkt mit um die Ecke. Also irgendwann, Fabian, schaffen wir das bestimmt nochmal, dass wir uns zusammensetzen und nochmal in-depth über KubeWirt sprechen und das nochmal mit auseinandernehmen.
Das wird eine sehr gute Folge.
Ich hoffe, aber nicht wegen mir.
Ja, ja, also, aber da eben jemand auch deutschsprachig zu haben, der in dieses Thema tief einsteigt. Also ich meine, ich war ja auch ganz fasziniert, als ich mich halt mit der Architektur beschäftigt habe. Ja. Ich bin jetzt halt auch innerhalb unserer Organisation derjenige, der halt evangelisiert und eben den Leuten erklärt, was KubeWirt eigentlich ist und warum es total sinnvoll ist, virtuelle Maschinen eben auch auf Kubernetes oder von Kubernetes orchestrieren zu lassen. Und was jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen einer virtuellen Maschine auf KubeWirt und einem Container ist. Und am Ende ist es ja alles trotzdem wieder ein Container. Ja, es ist ein Prozess, ja, ja, in einem Namespace und in C-Groups. Also ja, ne, am Ende nichts anderes.
Ja, herrlich. Daniel, auf jeden Fall vielen Dank für das Update zu dem Thema. Moritz, wir haben ja jetzt so ein paar Sachen versucht, hier auf der Cloud Native Conference noch zu weiteren Speakern zu kommen. Jetzt ist es natürlich auch der Größe des Events mit so knapp 200 Menschen geschuldet, dass da nicht jeder einfach so ohne Rücksprache für ein Interview bereit ist. Dementsprechend ist da, glaube ich, heute erstmal nicht viel mehr an Interviews zu erwarten, richtig?
Genau, also wir haben ein paar Leute, die haben wir gefragt, und die würden wir auch gerne im Nachgang nochmal zum Interview heranziehen. Unter anderem auch Teilnehmerinnen von der Deutschen Flugsicherung, die berichtet haben, wie sie ihren doch recht restriktiven Workload mit SysElf zusammen in die Cloud migriert haben, beziehungsweise Cloud Native ready gemacht haben. Das ist sehr interessant gewesen. Aber ansonsten denke ich, wird da im Nachgang noch die ein oder andere Folge, sage ich mal, rauspurzeln, wenn das dann alles mit den entsprechenden PR-Abteilungen abgeklärt worden ist.
Ja, das bringt mich dann ans Ende der Episode. Es interessiert uns natürlich nach wie vor auch, wie ihr das findet, dass wir zu den Konferenzen umhertingeln und uns Leute schnappen, die vor das Mikrofon gezerrt werden. Zum einen könnt ihr da natürlich auch immer gerne mitmachen. Das heißt, ihr findet uns, ich hätte jetzt gesagt vom Zeitplan, das nächste Mal auf einer Konferenz im September auf den Container Days in Hamburg. Und das dürfte dann theoretisch, wenn sich nicht irgendwas anderes zwischendurch auch noch ergibt, die letzte Konferenz für uns in diesem Jahr sein. Das heißt, wenn ihr da mal direkt Kontakt aufnehmen wollt, dann tut das gerne. Und ansonsten sind wir tatsächlich auch gerade auf der Suche nach Menschen, die Lust haben, mit uns darüber zu reden, was sie so tun, egal ob ihr im Plattformteam seid, ob ihr Entwickler seid oder an anderen technischen oder methodischen Themen interessiert seid. Ihr könnt gerne Feedback dalassen, entweder unter podcast.sva.de, unter focusondevops.podigy.io oder im Podcatcher eurer Wahl, der euch eine Kommentarfunktion anbietet. Ja, ihr zwei, da würde ich sagen, machen wir die Folge dicht. Es war mir wie immer ein Fest, und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank,
auch an dich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.